Stadt Zürich steht vor wichtigen politischen Entscheidungen. Die finanziellen Spielräume werden enger und gleichzeitig bleiben die Erwartungen an die Stadtpolitik hoch. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum ersten von zwei konkreten Spezialsendungen zum Kampf ums Zürcher Stadtpräsidium. Es geht um Inhalt, um Umsetzbarkeit und um Führungsfragen. Bei mir zu Gast sind diese Woche die vier aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten. Wir zeigen Ihnen die zwei Sendungen im Wechsel, jeweils ab 20 ab 6. Den Auftakt machen Raphael Golta von der SP, seit 2014 Zürcher Stadtrat und Sozialvorstand. Und auf der anderen Seite der Per Parimafdili von der FDP. Er ist seit 2022 Stadtzürcher Parteipräsident und seit 2018 Stadtzürcher Gemeinderat. Grüezi miteinander.
Grüezi.
Zum Anfang gleiche Frage an Sie beide mit der Bitte um eine klare und eine kurze Antwort. Raphael Golta, fangen wir bei Ihnen an. Welches wäre die Entscheidung, die Sie als Stadtpräsident in den ersten 100 Tagen treffen würden?
Ha, das ist eine gute Frage. Ich kann es heute noch nicht sagen. Ich muss sagen, ich würde mich vor allem, so wie ich es auch bei meinem letzten Amt gemacht habe, einfach mal reinknüdeln, mal viel Gespräche führen, mal schauen, was so wo es am ehesten brennt. Und dann würde ich Prioritäten setzen. Und ich bin sicher, da würden schon die ersten Entscheidungen fallen nach 100 Tagen. Aber ich kann heute noch nicht sagen, was es ist. Ich bin auch amtierender Stadtrat, weil eigentlich, wenn ich es genau wüsste, müsste ich der Stadtpräsidentin anrufen und sagen, du Corinne, wie wär's, wenn du das noch machen könntest?
Gut, also, Herr Raphaeli, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie sind noch nicht Stadtrat, Sie haben also da ein bisschen mehr Spielraum. Die Entscheidung in den ersten 100 Tagen?
Ja, ich glaube, es würde sehr viel Arbeit anstehen. Ich würde das Zürichfest sofort wieder in Auftrag geben. Man ist ja jetzt wieder ein bisschen dran, aber auf jeden Fall gerade beschleunigen. Und selbstverständlich gerade auch das Thema Wohnen zur Hauptpriorität von der Stadtregierung erklären, damit wir uns mit viel Leadership auch im Stadtrat dafür einsetzen und nicht einfach alles der Stadtverwaltung oder Mitarbeitende der Verwaltung delegieren.
Also auf Wohnen kommen wir noch, auf Zürichfest kommen wir noch, aber anfangen tun wir jetzt mit Geld und Finanzen. Zürich ist finanziell solid aufgestellt, aber gleichzeitig steigen die Ausgaben markant, vor allem im Sozialbereich und bei der Infrastruktur. Heute gibt die Stadt Zürich deutlich mehr aus als noch vor 10 Jahren. Wo ziehen Sie Grenzen und wo machen Sie das fest an der Verschuldung, am Steuerfuss, an den politischen Prioritäten?
Ja, also man muss ja feststellen, dass man es tatsächlich geschafft hat, mit ganz viel Geld, das zur Verfügung gestanden ist in den letzten paar Jahren und auch Jahrzehnten, dank der gut funktionierenden Wirtschaft, dank der Menschen, die draußen im Einsatz sind, Geld verdienen und dann Steuern zahlen, dass man es geschafft hat, gleichzeitig aber auch die zentralen Probleme bei unserer Stadt eben nicht zu lösen, obwohl man das Geld gehabt hat. Und zwar eben das Wohnproblem im verkehrspolitisch und wirtschaftspolitisch auch nicht breiter aufgestellt heute ist. Und darum müssen wir ein besseres Verständnis auch darüber haben, wer zahlt die Steuern in der Zukunft auch in unserer Stadt. Wie steht es um unsere Wirtschaft, um unser Gewerbe? Wer schafft Arbeits- und Ausbildungsplätze? Wie sieht es aber auch um unsere Finanzen aus? Und der Blick dort zeigt nicht gut. Wir haben ein Verschuldungsproblem in der Stadt Zürich, darum braucht es einen Marschhalt. Hat sogar der grüne Finanzvorsteher jetzt unterdessen erkennt, wo wir aber schon lange darauf hinweisen tun. Die Verwaltung wächst meines Erachtens unbegründet und unkontrolliert. Wir haben pro 15 Einwohnende haben wir einen Verwaltungsangestellten und das ist steht im Kampfverhältnis meines Erachtens. Darum muss man dort wirklich viel genauer darauf herschauen, welche Stelle man zusätzlich arbeiten, ob es eine Notwendigkeit gibt und nicht einfach nur, weil man jetzt das Geld zur Verfügung hat und man dann auf politische Ideen muss kommen.
Immer mehr Ausgaben. Wo ordnet Sie Gründe? Verschuldung, Steuerfuss, politische Entscheidungen?
Also Sie haben zu Recht gesagt, dass die Stadt Zürich sehr gut aufgestellt ist, finanziell. Die Stadt Zürich ist auch wirtschaftlich gut aufgestellt. Die Stadt boomt. Und was wir in den letzten Jahren gemacht haben, wir haben natürlich die Finanzen genommen, wir haben sie investiert, wirklich auch in die Lebensqualitäten von unserer Stadt. Und ich bin davon überzeugt, dass die Lebensqualitäten, also das Wohlbefinden der Menschen in dieser Stadt, am Schluss sich auch auszahlen tut, wieder im wirtschaftlichen Wohlergehen, weil unser Hauptstandortfaktor sind Menschen, die da sind. Und ich glaube, und die Infrastrukturen, die wir haben, und dort müssen wir auch weiter investieren. investieren. Es ist so, dass wir in den letzten Jahren können Schulden abbauen konnten. Also wir haben wirklich finanziell haben wir einen sehr guten Job gemacht. Aber es ist auch so, das hat der Stadtrat klar adressiert, dass wir aktuell in den nächsten 10 Jahren, wenn wir sehen, was so die Wünsche sind oder die Ansprüche sind, dass wir sagen, nein, bei den Investitionen müssen wir klare Prioritäten setzen. Und das werden wir jetzt machen. Es ist aber auch nicht ganz ein neuer Prozess, den wir hier starten. Und wir haben immer wieder, also seit der Stadtrat bin immer wieder regelmäßig geschaut, wo stehen wir finanziell, was müssen wir machen. Und das ist jetzt die nächste Aufgabe, die der Stadtrat sich annimmt.
Ihre Partei steht für einen starken Servicepublik. Wenn jetzt der finanzielle Spielraum enger wird, welche Ausgaben würden Sie durch alle Türen durch verteidigen und wo wären Sie vielleicht zum ersten Mal auch für Kürzungen bereit?
Also einerseits setzen wir immer im Alltag Prioritäten. Also es hat ja, meine Partei hat verschiedene Initiativen lanciert, nach Anlass, wo der Stadtrat darauf gesetzt hat, dass man wirklich vor allem die tieferen Einkommensgruppen entlastet tut, beim ÖV oder auch bei der Krankenkassenprämie, aber dass man nicht die ganze Bevölkerung entlastet. Das hat die Stimmbevölkerung anders entschieden. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber das war etwas, eine Priorität, die wir klar gesetzt haben. Für mich nach 12 Jahren Sozialvorsteher ist klar, im Sozialen, also dort, wo die Schwächsten unterwegs sind in unserer Stadt, dort dürfen wir nicht sparen, sondern dort müssen wir weiterhin investieren. Weil ich glaube, das muss sich die Stadt, die doch zu den Reichsten auf der Welt gehört, können leisten.
Herr Primavtili, Sie warnen regelmäßig vor einem ausufernden Staat. Welche städtischen Leistungen sind denn aus Ihrer Sicht heute überdimensioniert? Und wenn, was für ein Sparpotenzial würden Sie dort realistisch überhaupt sehen?
Es gibt ja in jedem Bereich, in jedem Departement müsste man eigentlich genauer her schauen, ob jede zusätzliche Stelle, die geschaffen wird, wirklich am Ende des Tages auch den Menschen draussen zugutekommt oder ob es eben nicht darum geht, einfach eine zusätzliche Stelle zu schaffen, damit man, weiss auch nicht, sich selber damit bewirtschaften und beschäftigen. Und das ist das, was man sehr oft feststellen tut. Selbstverständlich möchte ich auch eine soziale Stadt sein, die sicherstellen tut, dass man vor allem die Leute unterstützt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Aber dann geht es nicht darum, dass man interne Stellen dafür schaffen tut, um die Analyse zu machen, sondern dass das Geld direkt an den Menschen zugutekommt. Oder gerade in der Wohnpolitik eben sicherstellen tut, dass einkommensschwache Familien zum Genuss kommen von staatlich geförderten Wohnraum und dass man dort mit Einkommenslimiten beispielsweise wie es viel strenger unterwegs ist. Und die Abstimmung der Finanzpolitik
wäre realistisch?
Selbstverständlich. Ich glaube, oder wenn ich schon vorher gesagt habe, das Verhältnis von 15 zu 1 ist einfach nicht gesund für unsere Stadtfinanzen. Und ich möchte nicht einen Haushalt haben, einen Finanzhaushalt haben, wonach es mir einfach den nächsten Generationen überlassen, wie sie dann nachher die Schulden zurückzahlen sollten. Weil man verlässt sich jetzt einfach darauf, dass die Wirtschaftsleistung gottgegeben ist, hat aber wirklich auch keine Vorstellung davon, wer zukünftig die Steuern in unserer Stadt zahlen soll. Und gleichzeitig wächst der Staatsapparat. Also die Hypothek nimmt massiv zu. Einerseits, eben, indem wir die Verwaltung massiv ausbauen und gleichzeitig die Verschuldung ebenfalls zunimmt. Und dort gibt es ganz klare Priorisierungsfaktoren, die man sofort ansetzen kann. Da fehlt mir der Mut vom aktuellen Stadtrat und braucht es eben auch eine neue politische Führung, beispielsweise bei den Liegenschaftskäufen, wo man mehrere Milliarden ausgegeben hat dafür, für keine einzige zusätzliche Wohnung, die man dafür geschaffen hat und das Problem gar nicht gelöst hat, weil man bei den Angebotsmieten durch das den Druck noch weiter erhöht hat.
Falls jetzt das Sparen, das Sie ansprechen, nicht mehrheitsfähig ist, akzeptierten Sie dann auch einen höheren Steuerfuss?
Wir müssen alles dafür tun, dass der aktuell sehr hohe Steuerfuss sicher nicht noch weiter raufgeht, sondern ganz im Gegenteil auch sicherstellen können, dass wir nachhaltig auch Steuern können senken können. Selbstverständlich, weil das wirkt sich übrigens, und da müsste eigentlich die Linke eher schlecht dafür sein, im Grundsatz wirkt sich das ja positiv auf die Steuererträge aus, das würde ja auch wirtschaftsfördernd dazu beitragen. Und schließlich finde ich, muss man auch verantwortungsvoll mit dem Steuergeld umgehen. Das heisst, wir sollten nicht mehr einnehmen, als was wir brauchen. Im Moment ist es so, dass wir immer die Überschüsse der Steuern, die einkommen, dann mit vielen politischen Ideen noch zusätzlich ausgeben. Bei weitem nicht mehr nur für Leute, die aus sozioökonomischen Gründen vielleicht das würden brauchen, sondern man macht im Gießkannenprinzip, wo man das Geld umverteilen. Wie alles, so wie mit dem ÖV-Abo, wo selbstverständlich jetzt eine Volksabstimmung war, aber man den Leuten auch das Falsche versprechen damit.
Also da haben wir dann die andere Seite, Raphael Gold. Würden Sie dann zusätzliche Leistungen, die es jetzt aus Ihrer Sicht braucht, vielleicht jetzt für die Schwächsten, gerade jetzt auch im aktuellen Departement, wo Sie sind, dass eine Steuerfusserhöhung nicht auszuschliessen ist?
Also aktuell steht keine Steuerfusserhöhung, aber von unserer Seite her auch keine Senkung im Raum. Und jetzt werden wir unsere Aufzüge machen für die nächsten Jahre. Und dann werden wir sehen. Oder? Also von mir aus gesehen, Die Steuern sind jetzt sehr lange stabil gewesen in der Stadt Zürich, aber ich sage jetzt mal, auf beide Richtungen sehe ich das als nicht so etwas Dogmatisches. Wenn man ein bisschen aufs Land raus schaut, dann muss man sagen, jetzt sind Steuersenkungen und Steuererhöhungen, die gibt es ein bisschen häufiger als in der Stadt. Bei uns ist das eher so ein Monolith, wo man sich daran arbeiten muss. Aber am Schluss muss ich sagen, orientiert sich das tatsächlich auch an den Bedürfnissen, die wir haben als Stadt und was wir machen. Was mir aber noch wichtig ist, einfach zum Thema Personal. Oder? Es ist ein bisschen eine Märlistunde, wo wir jetzt da sind, dass wir da irgendwelches Verwaltungspersonal aufbauen. Also wenn wir schauen, wo wird das Personal aufgebaut in der Stadt Zürich, wo die Stadt der Arbeitgeber ist, dann ist es nicht in der Verwaltung, sondern es sind die Schulen, wohlgemerkt nicht ein linksregiertes Departement, es sind die Schulen, die am deutlichsten Personal haben müssen ausbauen. Einfach, wir haben mehr Kinder, wir haben höhere Ansprüche in diesem Bereich, das ist eine Investition in die Zukunft. Wir haben in den Spitälern, oder? Das ist Gesundheitsversorgung, das ist in der Stadt Teil von der Organisation von der Stadt, aber das ist eine Leistung, die direkt den Menschen, die Leistungen in Anspruch nehmen, jetzt gut kommt. Wir haben im Bereich, wir haben bei den Betrieben Energie, VBZ und so weiter. Dort haben wir ausgebaut. Das ist der Teil, wo eine boomende Stadt ist. Aber das ist nicht die Stadtverwaltung, die sich selber da befriedigen tut, sondern das sind wirklich Leistungen für Bürgerinnen und Bürger, die sie sonst bei einem Privaten würden kaufen, die sicher nicht besser reinkommen und auch nicht günstiger wären.
Gut, also bei der Schule beispielsweise. Also genau dort wächst. Genau, in der Schule wächst das Stellenwachstum verhältnismäßig über das Wachstum von der Schüleranzahl, weil man dort irgendwie den wenn man das ganze Bildungssystem massiv überfordert hat. Darum hat die FDP unter anderem auch eine Förderklasseinitiative eingereicht, zum Schulsystem zu entlasten und die Kinder dann konkret eben ehrlich können zu fördern.
Mentalschulen, die wir einführen.
Gut. Also, der Verwaltungsapparat, das wäre eine separate Sendung. Wir machen einen Gump. Wohnen ist in Zürich ein politisches Dauerthema. Die Mieten steigen und immer mehr kommt auch ein Teil vom Mittelstand Stand unter Druck. Schauen wir die letzten 10 Jahre an, Raphael Gotha. Welches ist aus Ihrer Sicht rückblickend der grösste politische Fehler gewesen, den die Stadt Zürich in Sachen Wohnungspolitik gemacht hat?
Also ich würde noch weitergehen als in den letzten 10 Jahren. Ich würde sagen, wahrscheinlich hätten wir viel, viel, viel früher müssen deutlich mehr selber investieren, selber Boden aufkaufen, der noch bezahlbarer war als jetzt. Man sieht, das Jahr, wo wir eine Art verpasst haben, eine Liegenschaft zu kaufen und ein Jahr später gekauft haben, zahlen wir mehr. Das ist sehr schade, das ist sehr bedauerlich. Da muss man sagen, da hätte man vielleicht früher mehr machen müssen. Das versuchen wir jetzt zum Teil nachzuholen. Ich glaube, das ist der wichtigste Teil. Sonst, glaube ich, haben wir die Hebel in Bewegung gesetzt, die wir haben. Oder? Wir haben leider beschränkte Möglichkeiten als Stadt. Es boomt extrem die Stadt Zürich. Wir haben keine leeren Flächen mehr. Das heißt, die Herausforderung ist, dass jedes Mal, wenn Wohnraum neu entstehen soll, dann geht auch Wohnraum verloren. Und in aller Regel ist der Wohnraum, der verloren geht, ist eben der bezahlbare Wohnraum. Und wenn Private neue Wohnraum bauen, dann ist das eben der kaum mehr bezahlbare Wohnraum, den sich praktisch niemand mehr leisten kann. Und wegen dem müssen wir dort reingehen mit eigenen Wohnungen oder auch mit Regeln, die wir privaten Hauseigentümer auferlegen können.
Also die Stadt hat früher müssen anfangen zu investieren, Wohnungen kaufen, Land kaufen, selber bauen, sagt Raphael Gotha. Wo sehen Sie vielleicht Korrekturen, die müssen gemacht werden, Fehler, die gemacht worden sind?
Also wohnpolitisch stehen wir wirklich vor einem Scherbenhaufen aufgrund von einer fehlgeleiteten Politik von den letzten 30 Jahren. Ja, aber wenn wir jetzt hören, das einzige Rezept, das angewendet werden müsste, ist, dass wir nur mehr Steuergelder ins System reinpumpen. Wir haben ja vorher gerade über das Finanzproblem geredet, dann nimmt man die Verschuldung von der Stadt Zürich nicht ernst, muss ich feststellen. Und offenbar ist man aus rot-grüner Sicht oder aus SP-Sicht in diesem Fall am Ende mit seinem Latein, mit dem Rezept. Diese Rezepte funktionieren nicht mehr, weil was hat man verursacht in den letzten paar Jahren? Massive Verschuldung von mehreren Milliarden, die zugenommen haben, im Stil von einem Casino-Zocker, der alles fremdkapitalisieren tut, zu Höchstpreisen einkaufen. Keine einzige zusätzliche Wohnung damit geschaffen, weil man ja bestehenden Wohnraum geschaffen hat. Und wenn man glaubt, dass man mit ein paar hundert Millionen das Wohnproblem in der Stadt Zürich lösen, dann hat man nicht verstanden, wie gross
das Problem ist. Wie lösen wir dann das Wohnproblem?
Das Wohnproblem, indem er akzeptieren tut, was real politische Bedingungen sind. Und das ist die Situation, dass wir einen Druck haben auf den Wohnmarkt, weil wir dringend mehr und bezahlbaren Wohnraum brauchen.
Das heisst, das ist eher mal ein Fakt, das ist noch keine Lösung.
Ja, und da sind wir uns einig. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir unbedingt massiv verdichten. Man hat es verschlafen, leider in den letzten 30 Jahren zusätzlich den benötigten Wohnraum zu schaffen. Teilweise hat man ihn ja auch verhindert, politisch. Einerseits mit dem Neugasareal beispielsweise, auf dem Hartturmareal oder dem Kochareal, wo man massiv verzögert hat, bis zu 15 Jahren mehrere tausend Wohnungen, die nicht entstanden sind, gemeinnützige Wohnraum sogar, die aus linker Sicht verhindert worden sind, und gleichzeitig aber mit übermäßiger Regulierung keine Anreize geschaffen werden, um den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Und dann müssen wir politische Mittel dort einsetzen, dass wir sicherstellen können, dass einkommensschwache Familien von staatlich geförderten Wohnraum zum Zug kommen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Statt dass man gut verdienende zulässt, sich in diesen Wohnungen dort zu platzieren. Und wenn wir diese Mittel angewendet haben, dann können wir über andere Mittel anfangen zu diskutieren, die man vielleicht noch beim Kanton, beim Bund ansetzen muss. Aber die Stadt Zürich hätte also sehr viel mehr Spielraum, als das wir jetzt im Moment einsetzen. Und darum muss ich wirklich feststellen, dass wir in der Stadt über unsere Verhältnisse leben, aber unter unseren Möglichkeiten.
Also wenn wir jetzt bei dem gemeinnützigen Wohnungsbau bleiben, wo Sie haben das vorher schon angetönt, es wird halt immer teurer, das Land wird teurer, die Immobilien werden teurer, wir haben vielleicht mit dem auch ein bisschen spät angefangen. Aber wie viel, jetzt ganz ehrlich, wie viel konkret neue Wohnungen, nicht ersetzte Wohnungen, die dann vielleicht wieder teurer werden, sind dann realistisch und vor allem, wo sollen die dann entstehen? Sie haben selber gesagt, das Bauland wird knapp oder gibt es gar nicht mehr.
Genau, also es gibt praktisch kein Bauland mehr, das nicht schon bebaut ist. Oder? Das heisst, wie gesagt, es gehen Wohnungen das erste Mal verloren, bevor neue entstehen. Und wichtig ist die Frage, was für Wohnungen entstehen darauf. Verdichtung ist super, 100% einverstanden. Aber die Frage ist, wer verdichtet. Und heute haben wir einfach die Realität, wenn ein Privater verdichtet tut. Oder? Selbst wenn wir sagen, aus 100 Wohnungen werden 200 Wohnungen, oder? Was nach super Verdichtung tönt. Wenn das ein Privater macht, dann gehen 100 bezahlbare Wohnungen verloren und 200 teure Wohnungen kommen neu auf den Markt. Und das wollen wir nicht. Wegen dem sage ich, eigentlich sollten wir darauf arbeiten, dass möglichst nachher auch die 200 Wohnungen bezahlbar sind. Und wie machen wir das? Das ist eben der Teil, wo wir steuern können, wenn uns der Boden gehört. Dann können wir steuern, dass es nicht um eine private Tasche geht, sondern dass die Mietenden tiefere Mieten zahlen. Das ist eine Möglichkeit.
Wo wir dann aber subventionieren, weil das Land, das wir gekauft haben, und die Immobilien, die wir gekauft haben, sind ja eigentlich teuer gewesen. Und damit die Wohnungen dann günstig sind, müssen wir die wieder subventionieren.
Der erste Effekt, den es gibt, ist einfach, dass wir dort eine Bremse einbauen, oder? Weil die Sache ist, wenn sie die 100 Wohnungen kaufen, wenn die Stadt Zürich die 100 Wohnungen kauft und dann 200 daraus macht, dann tun wir eben keine Prämie mehr draufhauen, sondern der Bodenpreis, der bleibt gleich und wir bauen 200 Wohnungen drauf. Das ist schon mal günstiger, als wenn es ein Privater macht. Über Subventionieren kann man dann immer noch reden, aber das ist wie noch mal ein anderes Thema. Nur schon, wenn es der Stadt gehört, wird es günstiger. Und der andere Teil, wo wir schauen müssen, und das ist etwas, wo wir müssen halt auf kantonaler Ebene zuerst bekämpfen. Ich bin dort sehr nah dran gewesen. Es ist eigentlich meine Initiative war damals, die umgesetzt worden ist, das ist, dass man gesagt hat, in Zukunft wenn wir bei der Verdichtung auch von Privaten können verlangen, dass sie eben einen grossen Teil von diesen 100 zusätzlichen Wohnungen, die sie bauen können, dass die eben bezahlbar sein müssen. Und durch das schaffen wir einen Hebel und dort müssen wir kein eigenes Geld in die Hand nehmen, sondern dort müssen wir eben Vorschriften machen für die Privaten und dann schaffen wir es günstige Wohnraum.
Und wären sie dann bei so Einzonungen in Sachen von höherer Verdichtung, da wären sie auch zu haben dafür, wenn der Widerstand in den Quartieren halt wächst und gross ist.
Die Erfahrung zeigt, dass der Widerstand viel kleiner ist, wenn man eben kann zeigen kann, dass man günstige Wohnraum schafft. Das macht eben einen Unterschied. Ich sage nicht, dass es nachher keinen Widerstand mehr gibt. Widerstand, also sind wir uns gewohnt in der Politik, Widerstand gibt es. Das habe ich in den letzten Jahren auch erlebt. Das gehört zum Geschäft dabei dazu. Aber es macht es viel einfacher und es ist viel klarer kommunizierbar und man bringt viel eher die Beschlüsse an, wenn man nachher die Vorschriften könnt erheben. Das zeigen auch verschiedene Studien. Das zeigt auch die Erfahrung, nicht nur in der Stadt Zürich.
Gut, Sie sagen, ich komme, regulatorische Hürden abbauen wäre ein Punkt, wo Sie würden ansetzen. Das klingt gut, aber wo genau? Wo konkret würden wir dann abbauen, damit das alles schneller geht, damit das alles günstiger wird? Wenn wir jetzt gehört haben, es gibt kein Bauland mehr, die Liegenschaften auf dem Markt sind sehr teuer, muss die Stadt sehr viel Steuergeld einsetzen. Also wo konkret würden Sie es dann machen?
Also man muss jetzt glaube ich, Fakten mal ein bisschen weit einordnen. Wenn der Staat kauft, selbstverständlich tut man das indirekt subventionieren, weil das ist das, was Sie zu Recht gesagt haben, massiven Abschreiber muss vornehmen. Auf dem Kochareal hätten wir mehrere Dutzend Millionen Abschreiber müssen vornehmen, damit nachher überhaupt die Berechnung kann richtig erfolgen und die Mieten in diesem Preis jetzt können angeboten werden. Auf der anderen Seite ist effektiv auch Wohnraum verhindert worden. Über diese Tatsache müssen wir einfach auch konkret reden. Ich habe die Beispiele vorher genannt. Und jetzt, wo müssen wir ansetzen? Die FDP hat beispielsweise mit der Aufstockungsinitiative eben genau aufgezeigt, wie wir im Bestand von Liegenschaften könnten einfach aufstocken. Aber die wird mit wahrscheinlichen rechtlichen Argumenten jetzt verhindert von links. Man versucht das zu verunmöglichen. Jetzt braucht es darum wirklich einen politischen Wechsel im Gemeinderat auch, dass der Gemeinderat die für gültig erklärt. Und wir nachher den Druck erhöhen bei der nächsten BZ-Revision, dass wir das vereinfachen.
Also eigentlich auf Verdichtung.
Dann erzählen mir sehr viele Liegenschaftseigentümer, dass sie unterdessen lieber in der Stadt Zürich einen Ersatzneubau anstellen, also abreißen, neu bauen, statt dass sie im Bestand renovieren, sanieren, weil das viel zu kompliziert ist, viel zu mühsam ist. Es gibt unzählige Projekte in dieser Stadt, wo man einfach hätte können verdichten, ohne dass sich die Nachbarschaft daran stört, wenn die Verwaltung den politischen Druck würde bekommen von den Departementsvorstehern, vom Stadtrat, damit endlich mehr Wohnraum entsteht. Weil nochmal, wenn man ständig nur davon redet, dass man mit ein paar Millionen, wo man eigentlich gar nicht mehr hat, wird Verschuldung zunimmt, Wohnraum kaufen, dann macht man vielleicht einzelne wenig glücklich auf Kosten des Steuerzahlers. Aber alle anderen, wo der Wohnraum fehlt, die werden weiterhin im Angebotsbereich der Marktmieten ihre teuren Wohnungen zahlen. Und gleichzeitig, Raphael Golden hat sich jetzt gerade gerühmt damit, dass er bei 49 im Kanton sich dafür eingesetzt hat, dass Private mühend bezahlbaren Wohnraum schaffen. Gleichzeitig hat die gleichpolitische Seite aber dafür gekämpft, dass es keine Einkommenslimite gibt. Und das halte ich für eine fehlgeleitete Sozialpolitik. Wenn der Staat Wohnraum bestellt, dann müssen wir sicherstellen mit Einkommenslimiten, dass die Richtigen da drin wohnen. Und es gibt Richtige und Falsche in diesem Bereich. Weil es nämlich darum geht, dass wir nur den Menschen die Wohnung anbieten, die sozioökonomischen Anspruch darauf haben.
Bevor wir zum nächsten Thema gehen, vielleicht noch ganz kurz, Raphael Golden, bezahlbaren Wohnraum aus Ihrer Sicht. Also was macht Netz möglich? Staatliche Eingriff oder die Marktbedingungen?
Also was klar ist, ist ohne, also auf einem Platz wie Zürich, wenn nur der Markt spielen tut, also nur der Markt verdichten tut, nur Private bauen, dann werden wir immer tiefer, dann werden wir immer weniger bezahlbaren Wohnraum haben und wir werden immer mehr nur noch reiche Leute haben, die sich das leisten können, weil wir einfach den Platz nicht haben, um zusätzlich auszubauen. Es ist eine Fata Morgana auf den Markt zu bauen, weil man sagt jedes Mal, der Markt lässt das zu machen. Man sagt jedes Mal wieder, warte nur, jetzt kommen dann genug Wohnungen, dass es wieder günstiger wird. Und dann ist man wieder ein paar Schritte weiter und siehe da, die günstigen Wohnungen sind nicht da und dann wird der Herr auf Deile wieder von Neuem sagen, wartet nur, der Markt schafft dann schon mehr Wohnraum und dann ist niemand mehr da. Wegen dem, und das nochmal klar, bezahlbare Wohnungen sind nicht ein Privileg von wenigen, sondern es sollte der ganzen Stadtbevölkerung zukommen. Weil die Alternative dazu ist, dass private Immobilieneigentümer unseren Mehrwert einfach zu sich in die Tasche nehmen. Und das wollte ich nicht.
Aber es ist immer noch eine Tatsache, dass in der rot-grün geführten Stadt Zürich einkommensschwache Familien aus der Stadt rausziehen müssen.
Ja,
weil bezahlbare Wohnraum von den falschen Leuten auch teilweise besetzt
wird.
Ich erwehre mich dagegen, dass man immer sagt, die Privaten würden keinen bezahlbaren Wohnraum.
Das ist die Realität.
Es gibt ganz viel, selbstverständlich gibt es ganz viele private Liegenschaftsbesitzer im Fall, die bezahlbare Wohnraum arbeiten. Und die sind Teil der Lösung und nicht Teil
des Problems. Aber das sind nicht die grossen Investoren, die immer mehr wachsen auf dem Platz Zürich.
Sie hören den ersten Teil von der konkreten Doppelausgabe zum Kampf ums Zürcher Stadtpräsidium. Bei mir sind der Raphael Golden von der SP und der Perparim Avdili von der FDP. Ich will das Thema wechseln und zu einem anderen Thema kommen, das ebenfalls sehr polarisiert, vielleicht noch fast mehr wie die Wohnung, und das ist die Verkehrspolitik. Sie entscheiden nämlich darüber, wem der öffentliche Raum gehört. Verkehrspolitik ist immer auch ein Verteilungskonflikt. Kurz zum Einsteigen. Nach welchem Hauptprinzip priorisieren Sie? Klimaziel, Wirtschaft und Gewerbe, Effizienz vom Verkehr oder individuelle Mobilität?
Für mich die Hauptpriorität ist auch da, wie beim Wohnen, der Platz ist knapp und wir müssen diesen Verkehrsmitteln müssen den Raum geben, den sie am effizientesten nutzen. Das sind für den Alltagsverkehr von Menschen sind das ÖV, Tram und zu Fuss. Die brauchen am wenigsten Platz. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Logistik so hinbekommen, und das ist absolut ein legitimes Anliegen vom Gewerbe. Dann müssen wir schauen, dass die Logistik, dass wir die so hinbringen, dass das Gewerbe möglichst schnell von A nach B kommt innerhalb der Stadt. Aber das macht man eben nicht, indem dass nachher Einzelpersonen in SUVs die Strassen verstopfen in der Stadt Zürich, sondern dass man gewisse Privilegien geben dem Gewerbe, wie man es zum Beispiel bei der Parkkartenverordnung in der Stadt Zürich beschlossen hat, in dieser Volksabstimmung.
Gut, Hauptprinzip von der Priorisierung. Klimaziel, Wirtschaft und Gewerbe, Effizienz vom Verkehr oder individuelle Mobilität. Was setzen Sie zuerst?
Ich glaube, am Schluss ist es mehrdimensional und wir müssen einfach für uns bewusst sein, dass die Stadt Zürich eine Wohnstadt und aber auch eine Arbeitsstadt ist. Das heisst, wir müssen sicherstellen, dass der Mensch sicher und effizient von A nach B vorwärts kommt. Das hat auch Priorität. Und war ebenfalls aber effizient von A nach B kommt. damit wir weiterhin als Wirtschaftsstandort auch funktionieren können. Und das bedingt, dass wir intelligente Systeme anwenden. Ich bin der Meinung, Zürich ist eine ÖV-Stadt. Auf Basis von dem müssen wir auch unsere Verkehrsinfrastruktur aufbauen. Nur haben wir im Moment ein bisschen Verkehrspolitik, die mit der Brechstange gemacht wird, weil man in den letzten 30 Jahren verpasst hat, unter eigener politischer Führung sichere Velorouten zu schaffen. Hat man jetzt in den letzten paar Jahr in einer Hauruck-Übung Velo-Vorzugsrouten durch die Stadt montiert und noch mehr Unsicherheit geschaffen. Noch mehr Unsicherheit für den Fußgänger einerseits, wenn man irgendwie an einer Schule vorbeirasen tut. Und gleichzeitig aber auch Unsicherheit für den Velofahrer, weil man einen Mischverkehr daraus gemacht hat, wo irgendwie Bus, Auto und der Velofahrer auf der gleichen Strecke fahren sollten. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, eben weil der Platz eng ist, dass wir zu allen, dass ein Verkehrsmittel ja keine politische Meinung per se hat und wir die Verkehrsmittel müssen nutzen, die von jung und alt zu allen Jahreszeiten am meisten genutzt werden können. Das bedingt, dass Zürich nicht einfach nur eine pauschale Velostadt kann werden kann. Dass wir vor allem Ressourcen dort einsetzen müssen, wo sie auch effektiv genutzt werden können. Ja. Und beim Gewerbe, wenn man kann sich jetzt schon anräumen mit der Parkkartenverordnung, wenn man gleichzeitig das Gewerbe aber dort gängeln und Parkplätze auch fürs Gewerbe dort fehlen. Es gibt unterdessen Schreinerbetriebe, die man auch gelesen hat, die mehrere tausend Franken im Jahr dort budgetieren. Für die Bussen. Da haben die Medien davon berichtet. Und er zahlt das am Schluss. Das ist ja nicht das Gewerbe, das zahlt, sondern das ist am Schluss der Kunde, der seine Küche muss gepflegt bekommen.
Also vom Veloweg, Sie haben jetzt viel schon über Velo geredet, dann über Parkplatz. Sie kritisieren aber auch quasi fast ein ideologisches Vorgehen von Seiten der Stadt und reden von einer einseitigen Verdrängung des Autos.
Ja, ich bin schon auch der Meinung, dass nicht jeder muss und kann und soll mit dem Auto durch die Stadt herumfahren. Ich glaube, das Verständnis müssen wir haben. Gleichzeitig müssen wir aber verstehen, es gibt Menschen, die brauchen das Auto zum Arbeiten einerseits. Dann braucht das Gewerbe vor allem das Fahrzeug, weil damit die Reparatur zuhause erfolgen kann, muss jemand auch mit seinem Fahrzeug herumfahren können. Das sind auch Arbeitsplätze. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, beispielsweise, die ebenfalls aufs Auto angewiesen sind. Da gibt es ganz viele Organisationen, die ja mit ihrem Taxifahrdienst auch die Dienstleistungen erbringen. Und darüber hinaus braucht es nochmal, wie gesagt, einen Ausbau vom öffentlichen Verkehr meines Erachtens. Das Geld wäre viel gescheiter dort investiert. Da macht man auch sehr viel, muss ich auch sagen. Aber es hilft halt nicht, wenn man aus ideologischer, fehlgeleiteter Politik aufs Auto schiesst und am Schluss nachher das Tram treffen und den öffentlichen Verkehr ausbremsen tut oder verlangsamen tut und man noch mehr Dutzende Millionen muss reinstecken, damit der öffentliche Verkehr einigermaßen zum Rollen kommt.
Also konkret, was sagen Sie, wie weit dürfte die Einschränkung des Autoverkehrs gehen, bevor er unverhältnismäßig wird?
Also, die Frage ist immer, welche Instrumente haben wir überhaupt? Oder? Und die sind uns ja jetzt wieder erschwert worden aufgrund von einer kantonalen Volksabstimmung, wo der Kanton uns gewisse Vorschriften machen will, wo sich die Stadt, auch die Stadtbevölkerung dagegen wehren tut. Das macht es schwieriger. Aber für mich ist klar, also wenn ich heute schaue, wer fährt durch die Zürcher Strassen, dann sind es leider nicht die, die irgendwie mit dem Farbkübel hinten drin fahren. Das sind leider nicht die, die tatsächlich mobilitätseingeschränkt sind,
die selbst. Die dürfen jetzt auf dem Trottoir parkieren.
Sonst ist Herr und Frau, ich weiss nicht was, Goldküste, Zürcher, wo auch immer, wo einfach die Luxus geniesst, zu können, in den eigenen 1,5 Tonnen durch die Stadt zu gondeln. Oder? Und das ist, ich meine, wenn Leute von außen kommen, die staunen, was in dieser Stadt unterwegs ist. Oder? Einzelpersonen, SUVs, noch und noch. Und mir persönlich ist es egal, mein Vater hat sein Leben lang ist der Auto gefahren, egal ob es 100 Meter sind oder 3 Kilometer, dann ist sein Auto gesessen. Ich habe kein moralisches Problem damit. Ich sage einfach, unsere Verkehrspolitik muss eigentlich alles daran tun, dass die Leute nicht mehr im Auto unterwegs sind, also sondern nur noch die darauf angewiesen sind.
Das heisst, weitere Parkplatzaufhebungen sind eigentlich dann ein legitimes Mittel, auch in den Aussenquartieren.
Also grundsätzlich sind Parkplatzaufhebungen immer ein Mittel, um vor allem den Raum zurückzugewinnen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir in den Quartieren Parkplätze abbauen, dann hat das damit zu tun, dass wir sagen, es gibt eigentlich private Parkierungsmöglichkeiten, wo es genug gibt in der Stadt und die müssen nicht den öffentlichen Raum in Anspruch nehmen. Das ist jetzt das Hauptthema. Oder? Ich glaube nicht, dass wir über Parkplätze wirklich den Verkehr im grossen Ganzen werden steuern, aber es ist sicher nicht dort, wo wir den öffentlichen Raum quasi extra für die Autofahrenden aussondern.
Parkplatzaufhebungen auch in den Quartier.
Also man hört ja jetzt da ein bisschen raus, dass man irgendwie offensichtlich irgendein Problem hat mit einem Auto, mit einem Menschen, der durchs Auto durchfährt. Und das kann wirklich nicht Motivation sein von unserer Verkehrspolitik. Wir können schon sicherstellen, dass weniger Autoverkehr in unserer Stadt ist, aber dann müssen wir diesen Menschen ein schlaues Ersatzangebote 100% zur Verfügung stellen. Und wenn man das Gefühl hat, man kann da eine Velovorzugsroute überall durch die Stadt Zürich durchmontieren und dann im Winter die Velovorzugsroute eben nicht genutzt werden, auch schlicht und einfach aus wettertechnischen Bedingungen, dann hat man wirklich vorbei an der Realität von der Menschenpolitik gemacht. Und,
ich kann nie behaupten, nur aufs Velo setzen.
All die Parkplätze, und darum ist auch die Abstimmung sehr knapp ausgefallen, wo ich natürlich bedauere, aber dennoch, und da, das ist eigentlich ein Alarmzeichen an links, all die Parkplätze, die Aussenquartiere vor allem abgebaut werden, das trifft eben vor allem Leute, die einkommensschwach unterwegs sind, die müssen Monat für Monat darauf schauen, dass es das Geld einigermaßen langt, die sich vielleicht auch möchten, das Auto gönnen, nicht nur gönnen, sondern weil sie es brauchen, um arbeiten gehen, weil sie mit der Familie mit dem Auto vielleicht auch noch mit in die Ferien gehen wollen. Also der Einsatz für die sozial Schwachen fehlt mir da in diesem Moment eben auch.
Gut.
Also, so mit Prioritätensetzung auch gut.
Ja, also, wir machen nochmal einen Gump. Zürich hat eine grosse Erfahrung mit einer erfolgreichen Drogenpolitik. Ich hoffe, Golda, trotzdem sorgen offene Szenen und Sicherheitsfragen jüngst wieder für Unruhe. Kann man sagen, hat die Stadt Zürich das Drogenproblem unter Kontrolle oder eben nicht?
Sie haben es angesprochen, wir haben jetzt sicher in den letzten 30 Jahren vorbildlich extrem gut funktionierende Drogenpolitik können führen. Das war damals eine Zusammenarbeit, sozialdemokratisch-freisinnige, wo man wie geschaut hat, dass man da das Problem, das ja damals wirklich unerträglich war in der Stadt Zürich mit Platzspitze und nachher Lettern, ich habe das auch miterlebt als Kind und Jugendlicher, dass man dort daraus tut. Und ich glaube, da haben wir wirklich sind wir sehr einen guten Weg gefahren. Jetzt hat sich in den letzten Jahren die Situation europaweit verändert, dass man einfach viel grösseres Angebot Kokain hat. Es ist viel günstiger geworden, es ist viel reiner geworden. Also man redet wirklich überall, auch in allen grösseren Städten, von einer Kokainschwemme. Und das tut unsere Drogenpolitik vor eine neue Herausforderung stellen, einfach weil plötzlich die Verfügbarkeit der Drogen stärker ist. Es kommen mehr Leute, die das konsumieren tun, es gibt mehr wieder Verelendung und so weiter. Und das müssen wir unbedingt in Angriff nehmen. Ich bin überzeugt, dass eigentlich die Säulen, die vier, die Zürcher und auch die schweizerische Politik darauf aufbaut, wo auch ein Teil Repression ist, aber vor allem ein Teil Schadensminderung, dass das weiterhin der richtige Weg ist. Aber wir müssen die Instrumente neu justieren und da sind wir aktuell dran.
Das heisst, aber auch sagen, dann haben wir sie nicht ganz im Griff.
Wir müssen das neu justieren. Das ist, also, ich muss sagen, es wird jetzt ein bisschen sichtbarer. Es ist in den letzten zwei Jahren ein bisschen sichtbarer geworden. Stichwort Bäckeranlage. Man muss aber sagen, man hat da vorhin immer wieder Anpassungen gemacht. Das ist nicht so, dass man vorhin geschlafen hat. Aber tatsächlich, wir haben jetzt eine gewisse Schwellenüberschreitung. Was ich aber doch wichtig finde, es ist nach wie vor so, dass wir praktisch wöchentlich deutsche und Schweizer Städte bei uns haben, die zu Besuch sind, die immer noch Zürich als grosses Vorbild sagen, weil die sagen, nach wie vor im Vergleich zu dem, was dort manchmal abgeht, in gewissen deutschen Städten, ist das bei uns immer noch so sehr gut. Wir nehmen ernst, aber wir sind immer noch auf dem richtigen Weg.
Also im Vergleich zu anderen sind wir immer noch ganz gut, sagt der Raphael Golda. Teilen Sie seine Einschätzung?
Also, ich glaube, das war durchaus eine grosse Errungenschaft, die man gemeinsam hat, eben dort, abseits von allen politischen Differenzen im Sinne der staatlichen Bevölkerung für die Sicherheit und den Schutz von diesen Leuten, sich damals eingesetzt hat. Die Zusammenarbeit fehlt aktuell. Seit ich im Gemeinderat bin, seit 2018, haben wir eine rot-grüne Mehrheit, die nur noch allein will mit Grün, also eine SP vor allem, die allein will mit Grün und AL. Politisieren. Wir haben durch das auch ein Sicherheitsproblem, das zugenommen hat. Und auch beim Drogenthema stellen wir ebenfalls fest, wie er selber bestätigen tut, dass die Sichtbarkeit sich erhöht hat. Und ja, das Vier-Säulen-Modell, an dem müssen wir festhalten, selbstverständlich. Aber ich glaube, von der Priorisierung her kann man und muss man dort dann auch unsere Sicherheitsinstitutionen ebenfalls auch einer grösseren Präsenz zutrauen, bin ich klar der Meinung. Dort tut man beispielsweise leider auch wenn es gerade um Stellenwachstum geht, eben auch die falsche Priorität.
Also Herr Trigger, gerade Polizei, sagen Sie.
Wir die Politik, wo die Sicherheitskräfte eher entmündigen wollen, die runterfahren. Auf der anderen Seite baut man Triagestellen auf in verschiedenen Quartieren, die nicht verstehen, dass die Leute sich dort Sorgen machen. Wenn dann all die Menschen dort sollten bedient, behandelt werden. Ich habe das Gefühl, auch da bräuchte es wahrscheinlich, und da bin ich schon auch der Meinung, die bessere Zusammenarbeit, aber eine klare Priorisierung dafür, dass Zürich nicht Hotspot kann sein für die Menschen, die ein Drogenproblem haben und ein Hotspot für Drogentourismus kann sein. Weil, ich glaube, du korrigierst mich bei den Zahlen, rund zwei Drittel der Menschen, die auf Zürich kommen, in diesem Zusammenhang sind gar nicht wohnhaft in der Stadt Zürich. Natürlich lebt die Stadt Zürich davon, dass wir gut vernetzt sind, aber nicht wenn es darum geht, dass wir die Sicherheit von unserer wohnenden Bevölkerung
spielen. Wenn Sie Sicherheit ansprechen, einfach im Vergleich zum Erfolgsmodell aus der Vergangenheit, oder? Die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass eine härtere Gangart, also vor allem Repression und Polizei, das Problem ja eigentlich nicht löst, sondern lediglich verlagert. Wie wollen Sie dann die beiden Sachen miteinander verbinden?
Ich habe gesagt, ich stehe voll und ganz hinter dem Viersäulenmodell. Oder das braucht selbstverständlich auch. Nur fehlt mir eine unmissverständliche Kommunikation in erster Linie. Und das erwarte ich schon von der politischen Führung gegenüber den eigenen Institutionen, der Bevölkerung und vor allem eben all den Leuten, die in irgendeiner Form versuchen, etwas zu machen. Ich sage, ich unterstelle ja niemandem in erster Linie, also einem Drogenabhängigen gar nicht, dass er jetzt irgendetwas Böswilliges damit vorhat. Aber auch die Strukturen im Hintergrund. Ich glaube, da braucht es natürlich noch mehr als nur die Stadt Zürcher Politik. Das sind auch Strukturen dahinter, wo die Bundespolizei sich in irgendeiner Form muss einbringen muss, selbstverständlich. Aber mir fehlt die klare Kommunikation und der Anspruch, dass wir als Stadtregierung das Problem ernst nehmen und alles dafür tun, dass die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt in erster Linie gewährleistet werden muss. Und dann braucht das halt punktuell auch einen Anspruch für mehr Sicherheit. Ja.
Das ist ja auch kritisiert worden jetzt im Zusammenhang mit der Bäckeranlage. Stichwort Kommunikation, gerade von den Anwohnenden, die sich ein bisschen allein gelassen gefühlt haben und dann nicht gewusst haben, was machen wir jetzt und machen wir überhaupt etwas und helfen wir uns. Also es ist ja schon so, dass das Gefühl von der Anwohnerschaft von mehr Unsicherheit, das ist da gewesen. Und es hat auch Zeiten gegeben, wo man öffentliche Räume faktisch nicht mehr so genutzt hat wie früher, weil es halt einfach sichtbar Drogensüchtige und Drogenabhängige gehabt. Haben Sie das zu wenig ernst genommen?
Also ich glaube, das nehmen wir ja wirklich nicht, dass das passiert in der Stadt Zürich. Oder
aber das ist passiert.
Das ist tatsächlich so und das ist nicht gut. Jetzt muss man sagen, die Massnahmen und die Sichtbarkeit hat es durchaus so ein bisschen unterschiedliche Wahrnehmungen gegeben. Seit das erste Mal vor 2 Jahren im Sommer so ein bisschen stärker das Thema geworden ist, oder vor mittlerweile 2,5 Jahren, haben wir regelmässig Austausch mit dem Quartier, wo unsere Fachpersonen vor Ort sind, wo wirklich von Entsorgung und Recycling bezüglich der Frage, wie bringt man den Güsel weg, von der Polizei, über ZIP, über suchfachpersonen, Personen, über die Schule und so weiter. Also da haben wir verschiedene Bereiche, der Austausch findet statt, oder? Und wir haben natürlich auch ein Gespräch mit der Bevölkerung. Es hat einfach innerhalb der Bevölkerung vom Kreis 4 hat es durchaus auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen gegeben, oder? Und dort hätten wir vielleicht früher tatsächlich können sagen, irgendwie, wir nehmen das wahr und wir machen etwas. Weil wir haben von Anfang an sind wir dran gewesen, wir sind so ein Problem bewusst gewesen. Vielleicht haben wir zu wenig uns Gehör verschafft. Was ich einfach noch wichtig finde, ist, also, die Polizei hat höhere Priorität im Thema zugeordnet, oder? Also, es war wirklich sehr präsent gewesen, auch dort wirklich zum Schauen, dass wir die Bäckeranlage da wieder quasi zu einem Ort machen, wo sich wirklich alle treffen, oder? Das ist ein Punkt.
Und sich sicher fühlen.
Und sich sicher fühlen, oder? Das ist tatsächlich wichtig. Aber das andere, also bezüglich der politischen Graben, oder? Also, von mir aus kann man bei gewissen Themen kann man finden, Linkssektoren regiert. Beim Thema Drogenpolitik haben wir in den letzten Jahren haben wir 2 Institutionen gehabt, wo wir neu geschafft haben oder definitiv eingeführt haben. Das eine ist eine neue Kontakt- und Anlaufstelle, wo Drogen konsumiert werden. Das andere ist ein Wohnangebot, wo vor allem Schwerstadtsüchtige drin sind. Und beide sind einstimmig durchs Parlament gegangen. Also, es ist nicht so, dass wir da jetzt eine einseitige Politik
machen. Sind wir ja auch vorstössig geworden mit uns.
Wir sind da dran und wir sind da absolut, also muss sagen, da sehe ich, also ich muss sagen, wenn da irgendjemand Gräben wahrnimmt, muss ich sagen, was und wie. Also wir
in der Sicherheitspolitik haben wir
das. Aber nicht beim Thema Drogen, da war die Präsenz von der Polizei klar gewesen und auch die Aufgabe von der Polizei, da hat sie nie etwas daran zu diskutieren.
Gut, also wir machen jetzt den Gump über noch so 2-3 kurze persönliche Fragen. Perper Maftili hat es ganz am Anfang gesagt, ich will von euch beiden natürlich noch eine Aussage auch von Ihnen. Ein Fest, eine Machtfrage. Das traditionelle Zürichfest ist 2023 das letzte Mal durchgeführt worden. Für 2026 im ordentlichen Rhythmus ist keine Durchführung festgesehen. Die Stadt prüft jetzt neue Konzepte. Ist es ein politischer Fehler gewesen, dass man das Fest in der bisherigen Form einfach so abgesetzt hat?
Wäre das ein politischer Entscheid gewesen, dann wäre das möglicherweise ein Fehler gewesen, aber wir haben einen Verein, der das Fest jeweils angeboten hat. Oder?
Mit während Auflagen von der Stadt, die nicht mehr realistisch waren. Oder?
Ich muss Ihnen sagen, wir haben die Auseinandersetzung immer wieder gehabt und die Welt hat sich verändert. Das Thema Baumschutz, muss ich sagen, für 3 Tage, ich weiß nicht wie viele Jahre, irgendwie wirklich Bäume dermassen beschädigen, wir haben Lärmthemen gehabt, aus der Bevölkerung kommen und so weiter. Dort muss man sagen, wir haben Sicherheitsfragen gehabt rund ums Crowdmanagement, wo müssen alle auch zu Situationen vor ein paar Jahren die gefährlich sind. Also einfach, da hat sich eine Dynamik verändert.
Wir haben Thema Feuerwerk gehabt, wir haben Thema Flugshow gehabt.
Aber das sind halt Themen von der Auseinandersetzung. Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt gemeinsam mit diesen Vorschlägen, die ja Expertinnen und Experten nicht aus der Verwaltung, sondern von außerhalb gemacht haben, dass wir da jetzt einen Weg suchen. Oder? Aber es ist natürlich so ein Fest steht im Fokus und Zürich bleibt ja trotz allem ein Fest heute. Von dem ich bin zuversichtlich, dass wir einen Weg finden, aber wir stehen jetzt heute dort, wo wir stehen.
Zürichfest, Flugshow, Feuerwerk, ums Seebecken herum.
Unbedingt. Und so schnell wie möglich wieder zurückhauen. Ich glaube, das ist das, was aber auch sinnbildlich leider für die aktuelle Politik steht, dass man das so fest überregulieren, die eigene Politik. Und es ist am Ende des Tages doch ein politischer Entscheid, weil das sind politische Bestellungen, die ganzen Regulierungen, die man einbringen tut, dass man am Schluss den Spass den Menschen verderben. Und wir im Moment Spassbremsenpolitik haben. Und die Menschen wollen wieder gerne frei sein, gerne können fester feiern, selbstverständlich immer unter Berücksichtigung von Umwelt und Natur. Und das ist aber auch möglich. Wir haben ein Street Parade, das ebenfalls zugelassen wird, das auch gewisse Emissionen mit sich bringen tut, die ich übrigens auch ein tolles Fest finde. Und dann muss es auch möglich sein, dass auch das Zürich-Fest in unserer Stadt wieder stattfinden kann. Und das kann es nur mit einer neuen politischen Führung, bin ich.
Gut.
Es ist ja nicht so, dass Street Parade die sich nicht auch beklagen über Regulierungen, aber sie machen es weiterhin, oder? Das ist der Unterschied zum Zürich.
Also, letzte Frage. Und das ist auch wieder die gleiche an euch beide. Wenn Sie jetzt Zuschauerin oder Zuschauer gewesen wären von dieser Debatte, Raphael Golta, welche von diesen beiden Kandidaten würden Sie jetzt wählen? Und warum?
Gut, ich würde Raphael Golta wählen. Argumente haben mich total überzeugt. Ein smarter Mann mit Erfahrung und Motivation.
Der Prima Fdili, und was würden Sie sagen?
Ja, selbstverständlich der Pepe Mavdili, weil er einen neuen, frischen Wind braucht und die Stadt Zürich aus vielen anderen Aspekten und seine Bevölkerung ebenfalls kennt und die auch bestens kann vertreten.
Gut, am 8. März müssen wir mehr. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Raphael Golta, Pepe Mavdili.
Danke.
Der Kampf ums Zürcher Stadtpräsidium. Das ist der erste Teil von unserer konkreten Doppelausgabe mit dem Raphael Golta von der SP und dem Perperim Avdili von der FDP gewesen. Und nachher an dieser Stelle dann der Uli Bammert von der SVP und Serap Karimon von der GLP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung. Ob digital oder analog.